Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Martin Mandl, ich bin Teil der Öffentlichkeitsabteilung der Gewerkschaft Wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist Horst Joachim Bauer. Er erkrankte in den 90er Jahren an Krebs und bespricht mit mir heute am Weltkrebstag, wie er es zurück ins Leben schaffte, wie er es zurück in das Berufsleben schaffte. Er war Triebfahrzeugführer bei den österreichischen Bundesbahnen. Heute arbeitet er im Notfallinterventionsteam der ÖBB. Ich möchte auch gleich mit der ersten Frage beginnen. Lieber Horst, erzähl von deinem Leben, von deinem Schicksalsschlag, davon, wie bei dir Krebs diagnostiziert wurde und wie sich die ganze Angelegenheit eigentlich zugetragen hat.
Ja, also grundsätzlich war es so, dass ich war Triebfahrzeugführer bei der ÖBB und habe eines Tages im Nachtdienst irgendwie so gespürt, dass ich da einen Knoten habe am Hals. Bin dann auch zum Arzt gegangen, war circa ein halbes Jahr in einem kleinen Landeskrankenhaus in Betreuung, wo man nicht wirklich was untersucht hat. Und der Knoten ist nicht weggegangen und habe dann über Nacht einen zweiten gekriegt und der ist dann entfernt worden. Und da ist dann die Diagnose gekommen, ich habe einen Lymphdrüsenkrebs, einen sogenannten Morbus Hodgkin, im Stadium 4b, was das höchste Stadium ist, gleichzeitig mit Organbefall der Lunge, also höchstes Stadium, was es überhaupt gibt. Die Zeit drängt, wir müssen sofort beginnen. Mit einer Chemotherapie bin dann überstellt worden zu den barmherzigen Schwestern in Linz und habe dort begonnen. Und das war im Jahr 1996. Das heißt auf Deutsch 8 Monate Chemotherapie. Nach der Entlassung mit dem Hinweis, innerhalb eines Jahres ein Rückfall, ein Rezidiv in ihrem Stadium ist äußerst schlecht. Und bei mir waren es genau 13 Monate. Und das war im Dezember 1997 und ich hätte über Weihnachten nur nach Hause gehen können und habe auf eigenen Wunsch am 24. Dezember am Heiligen Abend mit der Chemotherapie angefangen. Früh 98 ist mir draufgekommen, die Chemo passt nicht so ganz, wir müssen umstellen. Und dann hat man gemeint, es sollte Knochenmarkstammzellen transplantiert werden. Das Glück war, dass man dann festgestellt hat, diese Erkrankung kann man mit Stammzellen aus dem eigenen Knochenmark behandeln. Dafür muss man aber die Stammzellen irgendwie gewinnen. Da noch. Das Blut rennt ein paar Stunden durch eine Maschine und die Stammzellen werden separiert. Das hat bei mir nicht funktioniert. Haben wir mehrmals versucht, hat nie funktioniert, immer zu wenige Stammzellen. Dann habe ich eine eigene Chemotherapie gekriegt zur Ausschüttung von den Stammzellen. Und das war eine von den schmerzhaftesten, muss ich sagen, weil das war eigentlich nur kurzen Schmerzen und hat aber auch nicht funktioniert. Jetzt sind mir die Stammzellen dann operativ aus dem Beckenkamm entfernt worden. Und auch hier hat man dann festgestellt, dass gerade an der Grenze ist, eine Transplantation überhaupt zu versuchen, weil halt keine Reserven, kein nichts da ist und eigentlich viel zu wenig, aber man hat es versucht. Das hat geheißen 6 Wochen Sterilzimmer im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz, Stammzellentransplantation, Hochdosis-Chemotherapie rund um die Uhr, 7 Tage die Woche und. 6 Wochen Sterilzimmer, natürlich dementsprechend anstrengend. Jedes Essen, was man kriegt, verschweißt, jedes Messer, jede Gabel, duschen gehen, wenn überhaupt, dann nur mit 3 Handtücher, eins für den Kopf, eins für den Oberkörper, eins für den Unterkörper, 6 Wochen durchgehen und die Leitungen angehängt, neben einem Bett der Plastikwand.
Jetzt erzählst du das irgendwie sehr, sehr, sehr emotionslos. Oder sehr, so als ob das irgendwie, naja, ist passiert. Vielleicht kannst du die Hörer ein bisschen darüber informieren, wie geht es denn da emotional? Du hast erzählt, dass du sozusagen zuerst einmal einen Knoten gespürt hast, dann, da ist noch nichts, da hat noch keiner reagiert drauf, so richtig, dann war der zweite Knoten da, fängt man da dann dort schon mal zum Denken an, was ist das? Und vor allem, wie geht es denn da psychisch? Was heißt das? Was heißt das für einen Menschen? Und vor allem dann, als die Diagnose dann da war, das ist nicht nur mehr, wie man in Wien sagt, der Bämmerl, sondern das ist schon was Ernsthaftes.
Ja.
Wie geht es denn da?
Naja, grundsätzlich würde ich mal sagen, ich habe damals eben wie Lokführer war in dem Nachtdienst, wo ich das erste Mal einen Knoten gespürt habe. Ich war nicht glücklich in der Tätigkeit, weil ich immer alleine war. Und ich bin eigentlich ein Typ für Menschen. Das heißt, ich habe immer gehadert mit mir. Und irgendwann hat meine innere Stimme gesagt, hast, wenn du so weitermachst, dann wirst du krank. Das heißt, ich habe irgendwie schon von innen heraus mehr oder weniger die Mitteilung gekriegt. Pass auf die. Wie der Knoten da war am Anfang nicht so große Unsicherheit, weil ich mir dachte, da wird nicht irgendwas, keine Ahnung, eine Talgdrüse oder sonst irgendwas sein. Allerdings, wie ich gemerkt habe, der Knoten geht nicht weg, wie ich mich dann einmal an der Hand verletzt habe und die Narbe nicht mehr zugewachsen ist. Gleichzeitig bin ich in Urlaub geflogen, bin nur mit einem Handschuh einmal da umgerannt, weil um die Wunden zu schützen, wochenlang die Wunden nicht zugehalten, da habe ich schon gemerkt, also gespürt, irgendwas passt nicht. Okay. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich immer schwächer werde, dass ich müde bin, ständig schlafen könnte und vor allem, was extrem geworden ist, das war der Nachtschweiß. Ich bin teilweise in der Nacht munter geworden und habe geglaubt, ich komme frisch aus der Dusche. Da habe ich gewusst, das passt was nicht. Und meine Schwägerin war damals Krankenschwester in dem kleinen Landeskrankenhaus, wo eben leider Gottes nicht dementsprechend von Anfang an irgendwas untersucht worden ist. Und wie ich dann nach der OP den Befund gekriegt habe, hat sie mich gefragt, ob sie mitfahren sollte zur Befundbesprechung. Und da habe ich für mich gewusst, da ist irgendwas, was gar nicht passt, weil die fragt einen erwachsenen Mann nicht, ob sie mit mir zur Befundbesprechung mitfährt. Die Befundmitteilung war extrem emotionslos. Herr Jochenbauer, Sie haben Morbus Hodgkin. Was heißt das? Ja, Lymphdrüsenkrebs, ohne Chemotherapie geht nichts, ab morgen sind es bei den Schwestern. Und das war irgendwie eine Klatsche, aber ich habe da eigentlich gar nicht mehr denken können. Das war irgendwie, man ist einfach wie erschlagen. Ich bin raus zum Auto. Ich hab
bist du ein Mensch, der generell stabil ist? Also stabil im Sinne von sozusagen, also dass das ein Rückschlag ist, ist ja ganz klar, nicht? Das, so, ja. So, das haut dich zurück. Aber würdest du das auch als ich meine, es wirkt für mich trotzdem so, als ob du dem trotzdem sehr gut sozusagen, ich meine, muss man also sagen, generell sieht man viele Krebspatienten, die trotz ihres Schicksals sehr stark sind. Ja. Ist das vielleicht, ergibt sich das da draus oder wie warst du vorher? Warst du ein Mensch, der immer so drauf war oder warst du vorher anders? Hat dich der Krebs sozusagen zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist oder innerhalb von ein paar Augenblicken, so wie du das schilderst, dass du sozusagen gar nicht viel Zeit gehabt hast zum Nachdenken?
Ja, genau.
Also hat die Test dazu gemacht oder warst du vorher auch schon so?
Nein, ich war vorher absolut nicht so. Ich war eher das Gegenteil und es ist genauso, wie du sagst, ich bin eigentlich erst durch diese Erkrankung zu dem Menschen geworden, der was ich jetzt bin. Das hat mein komplettes Leben verändert. So, ich habe wirklich so von schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz, es ist nicht mehr dieselbe Person vor der Erkrankung, nach der Erkrankung. Mhm. Es ist natürlich bei mir auch schon dementsprechend lange aus, da redet man anders drüber, als wenn man mittendrin ist. Ich habe extrem schwierige Phasen gehabt, schlechte Phasen. Ich habe dreimal einen Rückfall gehabt. Ich bin nach der Knochenmarktransplantation habe ich noch zweimal einen Rückfall gehabt. In Summe habe ich drei Rückfälle gehabt. Damals Knochenmarktransplantation, die schärfste Waffe in der Erkrankung. Dann kriegst du noch zweimal einen Rückfall. Prognosen dementsprechend schlecht. Da waren natürlich schon Gedanken dabei, wo ich mir dachte, soll ich mir jetzt überhaupt noch mal was machen lassen oder soll ich da jetzt beim Fenster rausspringen? Soll ich das Ganze beenden? Es ist auch nicht angenehm, wenn du mit knapp 30 Jahren ehrlich fragen musst, möchte ich begraben werden oder möchte ich zur Flamme gehen? Das sind Sachen, mit denen musst du zwangsläufig auseinandersetzen. Mhm. Nach dem Befund, was ich gehabt habe.
Wie haben die Ärzte eigentlich, was waren die Aussagen der Ärzte? War da überhaupt, haben die gesagt, okay, ja, wenn du diese Therapien machst und wenn du diese Geschichten alle machst und die gehen alle gut, dann wird es eine Möglichkeit geben, wieder ein normales Leben zu führen? Oder war, weil man hört ja doch immer wieder von Krebserkrankungen, dass es heißt, du hast nur 2 Monate zum Leben. Wie war das bei dir?
Also diese Diagnose, diese Prognose habe ich gar nicht bekommen, von der halte ich auch nichts. Ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz der Oberarzt Dr. Franz Lang zu mir ans Bett gesetzt hat. Also das heißt nicht von oben herab, sondern gleich einmal gleiche Ebene und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie haben? Und ich habe gesagt, nein, gar nicht. Und der hat mir das erklärt. Und ich hab bei dem so von Anfang an so extremes Vertrauen geschöpft zu denen und habe natürlich meine erste Frage, welche Chancen habe ich denn? Und der hat dann so überlegt und hat gesagt, naja, so 75% ohne. Und im Nachhinein weiß ich, er hat mich extrem super motiviert damit, weil eher das Gegenteil zutreffender gewesen war. Aber in mir ist sofort ein mehr oder weniger ein Bild entstanden, wenn ich mir jetzt vorstelle, es fahren 100 Boot über die Donau rüber. 75 kommen rüber, 25 gehen unter, dann sitze ich mit 100%iger Sicherheit in einem dieser 75 Boote drin. Und das Bild hat mich von ersten Tag an immer begleitet. Und der Arzt, der Oberarzt Lang, war sozusagen mein Vertrauensarzt. Wenn der gesagt hat, mach das, hat es für mich kein, ich habe mir einfach irrsinniges Vertrauen gehabt in den. Ich habe begonnen, auch im Gegensatz zu vorher, komplett anders irgendwie zu vertrauen, zu glauben, mehr oder weniger. Ich hab angefangen zu beten, und bitte schön, lass mich gesund werden, Herrgott, hilf mir, und. Ich glaube, das alles, das extreme Vertrauen. Und ja, und das Vertrauen in mich selber, ins Universum, in den Herrgott, in jeden Arzt, in die Betreuung.
Eine Mischung aus allem.
Mischkulanz aus allen eigentlich. Ja. Und dort habe ich mich selber erst kennengelernt, weil deine Frage ja vorher war, warst du vorher auch schon so. Und ich glaube, dass man erst in so einer Situation merkt, wie stark ist man eigentlich wirklich, was hält man denn eigentlich wirklich aus oder wie positiv, wie zielführend ist man denn wirklich unterwegs.
Jetzt hast du hast vorher kurz schon erwähnt, dass du in einem Job warst, den du nämlich an zwar gern gemacht hast, prinzipiell, ja, aber für die Psyche dürfte es halt für dich nicht gepasst haben. Genau. Jetzt hast du dann das Ganze irgendwann überstanden gehabt. Bist du dann in den Beruf zurückgekehrt? Ich glaube, dass das halt eine Frage ist, die die Leute draußen auch interessiert, wenn man einen Krebs hat, ne? Weil da gehen ja nicht nur, da natürlich das Allerwichtigste ist dann in der Situation diese Gesundheit, das ist ja logisch, nicht?
Ja.
Aber irgendwann, wenn das Ganze dann überstanden ist, und Gott sei Dank gibt es dann doch nicht wenige Krebserkrankte, die mit Chemotherapie wieder in eine mehr oder weniger Normalität zurückfinden, und sobald das der Fall ist, also sobald das angreift sozusagen, sobald das greift, kommen schon wieder die Gedanken, und so schnell, wie man gar nicht schauen kann, ist man schon wieder im Hamsterradl drinnen, ne?
Ja, genau.
Wie war das bei dir? Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute interessiert es vielleicht, wie gelingt dann der Weg zurück? Ja? Also, was der Weg zurück in den Job? Wann hat das bei dir wieder angefangen, sozusagen? Okay, jetzt irgendwann gibt es dann wieder, sind wieder die Rechnungen zum Zahlen, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Wann hat das bei dir angefangen?
Na, eigentlich war es von Anfang an klar, ich möchte so schnell wie möglich wieder gesund werden, um den Job wieder zurückzukehren.
Okay.
Das heißt, ich bin auch wieder zurückgekehrt in den Job als Lokführer.
Okay.
Habe dann wieder das Rezidiv gehabt. Bin wieder zurückgekehrt in den Job als Lokführer.
Wie viele Monate oder Jahre waren da, also von der Diagnose bis zurückkehren in den Job, wie viel Zeit ist da vergangen?
9 Monate circa.
1 Monat, okay.
Also nach den ersten 8 Monaten Chemotherapie war ich noch 1 Monat circa zu Hause und dann bin ich wieder in den Job gegangen. Ich wollte nicht mehr so schnell wie möglich arbeiten. Und nachdem ich dann wieder Rezidiv gehabt habe, eben ein Jahr später Knochenmarktransplantation, dann habe ich das Überlegen begonnen. Bin aber wieder zurückgekehrt in den Job als Triebfahrzeugführer. Ich habe aber immer schon gemerkt, eben wie du sprichst, die Tätigkeit selber hat mir Spaß gemacht. Aber das Alleine sein, das war einfach nichts für mich. Ich habe immer gehadert. Und irgendwann beim zweiten Rezidiv war das dann 2001. Da habe ich mir dann gedacht, wenn du jetzt nichts änderst, mehr Chancen wirst du nicht mehr kriegen. Mhm. Und das war mir klar, ich brauche Menschen, ich sprich gerne, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und das war dann mehr oder weniger der Start für alles andere. Ich habe den Lokfahrdienst beendet, habe dann bei der ÖBB unterschiedlichste Tätigkeiten gemacht. Und bin jetzt aktuell in der betrieblichen Wiedereingliederung tätig, wo ich eben Menschen unterstütze beim Wiedereinstieg im Beruf nach längeren, schweren Erkrankungen. Und ich mache seit über 20 Jahren Notfallintervention, wo ich die Lokführer betreue nach Unfällen und Suiziden. Und begleitend habe ich halt begonnen während meiner Erkrankung, weil, wie gesagt, ich war nie so der Typ zum Nichts machen. versucht, mich weiterzubilden in die Sachen, was mir Spaß machen, in der Arbeit mit Menschen. Ich habe eine Ausbildung zum Mediator gemacht, ich habe Diplom-Mentaltrainer-Ausbildungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche gemacht, eine Outdoor-Trainer-Ausbildung, ich habe die Journalistenakademie abgeschlossen, ich habe Schreiben begonnen. Das heißt, ich habe lauter eben solche Sachen gemacht, was, wo man denkt, das bin ich, das passt zu mir. Und da habe ich einfach gemerkt, das tut mir irrsinnig gut. Und ich bin am richtigen Weg mit dem Thema, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen. Und genau das ist mehr oder weniger mein Weg geworden.
Jetzt hast du nicht nur weitergebildet, sondern bist auch zum Buchautor geworden sozusagen.
Ja, genau.
War das auch ein Teil des Verarbeitens? Oder was war da dein Antrieb, dass du dieses Buch verfasst hast?
Also das Buch war eigentlich ein sogenannter Zufall, wo ich überzeugt bin, es gibt keine Zufälle. Es hat so sein müssen irgendwie. Ich habe das nie vorgehabt. Das ist mir aber irgendwie mal passiert bei einem Interview bei Menschen im Porträt, bin ich gefragt worden, hast du eigentlich schon ein Buch geschrieben? Und ich habe gesagt, nein, warum? Und der hat damals zu mir gesagt, du musst unbedingt ein Buch schreiben, weil deine Botschaft für die Menschen, es gibt da draußen so viele Erkrankte, mach einen Mut und. Und das war mehr oder weniger der Anstoß, über das habe ich länger nachgedacht, lang nachgedacht und irgendwann war es dann so weit, da habe ich einfach hergesetzt und das ist so von innen rausgekommen, ich habe zu schreiben begonnen. Und so ist das Buch entstanden.
Geh deinen Weg.
Also mein Buch heißt,
ja.
Und ich habe sogar da, mein Buch heißt ganz genau, mein Schicksal, meine Chance, mein Weg. Weil ich ja überzeugt bin, ich kann nur von mir selbst sprechen, von meinem Schicksal erzählen, von meinen Chancen, von meinem Weg erzählen. Und in dem Buch geht es darum, im ersten Teil mehr oder weniger meine Geschichte, meine Lebensgeschichte, was ist passiert, wie bin ich damit umgegangen, wie habe ich das verarbeitet. Das war sozusagen das Schicksal. Meine Chancen, welche Chancen haben sie aufgetan, wie habe ich mein Leben verändert, von schwarz auf weiß oder je nachdem halt. Und mein Weg, genau dahingehend, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich denn jetzt, was tue ich alles, wie bin ich seit daher weitergegangen. Und ich habe auch versucht, da ganz viele so sogenannte, wenn man da schaut, so Tippboxen reinzugeben. Tippboxen aus Sicht eines ehemaligen Krebserkrankten, für andere Erkrankte, für Angehörige, was ich mir einfach denke, das hat mir gut getan, vielleicht kann es den anderen auch gut tun.
Du hast das angesprochen, du arbeitest jetzt sozusagen beruflich mit Menschen in der Wiedereingliederung nach langen Erkrankungen. Liest du dann in den Sitzungen oder bei den Gesprächen aus deinem Buch vor oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, gar nicht. Das Buch hat also mit der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Die betriebliche Wiedereingliederung, das hat einfach mit Problematiken, mit Krisen von Kolleginnen und Kollegen zu tun, wo man möglich versucht zu unterstützen, speziell beim Wiedereinstieg in den Beruf, Abänderung vom Arbeitsplatz oder so in die Richtung. Aus meinem Buch lese ich eigentlich eher vor, wann eben irgendwo eine Lesung sein sollte. Ich halte aber auch Vorträge und mache Seminare und die haben...
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil so wie du vorher erzählt hast, die ÖBB sind da sicher ein Vorzeigebetrieb, was generell solche Sachen betrifft, ja auch was das Thema Vielfalt und solche Geschichten, das sind alles Sachen, wo die ÖBB, glaube ich, schon Vorreiter ist. Wie kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie das ist oder generell, was kann man tun, wenn man in einem Betrieb arbeitet, der ein bisschen anders gestrickt ist? Ja? Welche Möglichkeiten hat man da? Kann man dann bei dir anrufen welche Tipps hast du da? Sollte man trotzdem, wenn man in so einer Situation ist, oft fängt es ja schon damit an, man hat diese Diagnose. Ich erinnere jetzt nur, weil wir gerade in einer Pandemie sind, ja, auch da gab es im vergangenen Jahr ja immer wieder diese Diskussionen, wenn ich mich anstecke, kann ich das meinem Arbeitgeber überhaupt sagen? Weil wenn ich das dem sage und der kommt drauf, dass ich vorige Woche ja im Büro gesessen bin, ja, oder mit meinen Kollegen Kontakt hatte, was hat das für Konsequenzen? Also was kann da einem Menschen helfen, der, wie gesagt, und das ist nur unter Anführungszeichen eine Viruserkrankung, da reden wir aber noch nicht von Krebs oder von richtigen langwierigen oder schweren Erkrankungen. Welche Tipps oder was kann man als Mensch da tun? Ist es am Ende dann trotzdem besser, dem Ganzen ins Auge zu schauen und einfach ganz offen damit umzugehen?
Ich denke, also für mich persönlich ist es immer der beste Weg, dem Ganzen ins Auge zu schauen und möglichst offen damit umzugehen, weil das ganze Verdrängen letztendlich hat nicht wirklich einen Sinn, weil irgendwann kommt es wieder zum Vorschein. Und wenn man sich vorstellt, man hat einen Kübel, der wird immer voller, 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 aber irgendwann ist das Maß voll und der fängt zum Übergehen an. Und dann ist mehr oder weniger so wirklich Not am Mann. Meiner Meinung nach ist es wichtig, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, so wie es bei der ÖBB gibt, in der betrieblichen Wiedereingliederung, in der Notfallintervention, einfach dort einmal anrufen und sagen, hey, pass auf, mir geht's nicht gut, ich habe dieses oder jenes Problem, können wir mal drüber sprechen und dann einmal schauen, was ist notwendig, um was geht's, wo kann man ansetzen, dass man überhaupt einmal die Hintergründe erörtert, mehr oder weniger. Und im nächsten Bereich, im privaten Bereich, wo ich eben meine Firma mit Gehe deinen Weg betreibe, ebenso, wenn jemand erkrankt ist und Krebs erkrankt ist, unbedingt darüber sprechen, Hilfe suchen. Es gibt so viele Hilfsangebote, Krebshilfe, verschiedenste Vereine, Leute wie mich, ehemalige Krebserkrankte, es gibt Therapeuten, wie auch immer, nehmen Sie Hilfe an, Hilfe in Anspruch nehmen, darüber reden, das ist einmal der erste Weg, überhaupt das Ganze einmal beginnen zu verarbeiten.
Angst ist also definitiv der falsche Weg.
Also ich denke mal so, Krebs ist grundsätzlich immer negativ behaftet. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich mir gedacht habe, ich muss mein Schicksal öffentlich machen, um darüber zu sprechen, weil ich bin so unendlich dankbar, dass es mir so gut geht. Wirklich, ich bin jede Sekunde, jede Minute, jeden Augenblick so dankbar. Und ich denke mir, wenn mir das gelingen kann, dann kann das andere Leute auch gelingen. Und man kann natürlich nicht bei jedem verlangen, dass jeder geheilt wird, das wissen wir alle miteinander. Ich habe ganz viel Glück gehabt und alles. Aber ich denke mir, Motivation zu suchen, Motivation zu finden, Hilfsangebote anzunehmen, versuchen an Heilung, an Besserung zu glauben. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, wo man mal weg ist aus dem ganzen Schlechten, sage ich jetzt einmal, aus dem ganzen Negativen hin zu einem Positiven, dann ist das schon mal ein kleiner Anfang und es wird immer mehr und immer mehr und versuchen auch, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, positive Beispiele zu finden. Und das möchte eben ich auch sein. Also auch nach so einer Erkrankung kann man sein Leben vielleicht sogar viel besser führen als wir vorher. Das machen, was einen Spaß macht. Nachdenken vielleicht auch, welche Ziele habe ich, welche Träume, welche Visionen habe ich denn. Und einfach wirklich mit den extremen Glauben an sich selber, an die Ärzte, an das Universum, an wen auch immer, versuchen, das Ganze zu unterstützen. Und heutzutage ist meiner Meinung nach die Medizin auch schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt immer mehr Hilfen und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die was auch gut aus dieser Situation aussteigen. Es reden nur nicht alle drüber.
Das heißt, man könnte meinen, so eine Krebserkrankung, und das bringt mich jetzt wieder an den Beginn oder fast an den Beginn, lehrt, es ist ja so, Krankheiten lehren einen das Leben sozusagen oder lehren einen, wie man lebt. War das in deinem Fall dann auch irgendwie so?
Also für mich so 100%. Ich sage immer, ich hätte diese Erkrankung niemals gebraucht, klarerweise. Aber letztendlich muss ich fast sagen, ich bin dankbar dafür, wie sie mein Leben verändert hat. Weil ohne diese Erkrankung wäre ich nie in diese Richtung gekommen. Ich hätte wahrscheinlich fast alles nicht gemacht, was ich bis jetzt gemacht habe. Für mich war es komplett lebensverändernd und ich sehe das im Nachhinein als für mich die Lehren, die ich daraus gezogen habe, positiv. Meine Frage war immer, warum bin ich noch da und andere haben gehen müssen? Wer braucht mich noch? Was hat das für einen Sinn? Was könnte ich daraus lernen? Und für mich war einfach klar, ich sollte über meine Erkrankung, über mein Schicksal sprechen, um vielleicht anderen Menschen Mut zu machen, Hoffnung zu geben und auch versuchen, einfach einen anderen Weg zu beschreiten und damit vielleicht dorthin kommen, wo sie wollen.
Herzlichen Dank. Jetzt sind wir schon fertig.
Ja, gern.
Vielen herzlichen Dank. Das war's auch schon wieder. Danke, lieber Horst, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch euch da draußen danke ich für eure Zeit. Bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich schon aufs nächste Mal.